Guten Abend, ich heiße Claudia Salzgeber, arbeite in den Kinderdiensten des AKS in der Schreischlaf-Fütterberatung mit Familien von 0 bis 3 Jahren hauptsächlich, und bin heute da, um über ältere Kinder zu sprechen. Da ist vieles ähnlich, manches auch etwas anders und manches schon ganz anders. Ich werde jetzt eine halbe Stunde ungefähr reden. Wenn es Fragen gibt, können Sie oder ihr die gleich in den Chat schreiben. Wir gehen die danach nochmal durch und ich werde sie beantworten. Ja, ein paar allgemeine Dinge am Anfang. Schlaf ist etwas sehr Wichtiges. Wir regenerieren geistige und körperliche Kräfte für den folgenden Tag, wenn wir schlafen. Wir verarbeiten die Eindrücke des Tages. Es bilden sich Verknüpfungen des Erlebten, des am Tag Erlebten in der Nacht und wir stärken auch unsere Immunabwehr. Ich möchte ganz kurz auf die Schlafphasen eingehen, die so durch die wir so durch die Nacht gehen, auch unsere Kinder oder ihre Kinder im Kindergartenalter. Es gibt Tiefschlafphasen, da gibt es drei verschiedene, da gehe ich jetzt nicht besonders drauf ein, unterschiedlicher Schlaftiefe. Den tiefsten Schlaf haben wir so in den ersten 1 bis 3 Stunden. Und in jedem Schlafzyklus besteht ein Teil aus Tiefschlaf und ein Teil aus REM-Schlaf. Das ist der sogenannte Traumschlaf, auch Rapid Eye Movement Schlaf genannt. Dort haben wir Augenbewegungen unter den geschlossenen Lidern. Diese Augenbewegungen dienen auch dazu, dass Dinge in der Nacht verarbeitet werden. Oft sagen Eltern zu mir in der Beratung, mein Kind schläft so unruhig, das schläft gar nicht richtig, das hat gar keinen tiefen Schlaf. Dann ist es wahrscheinlich im Traumschlaf oder im REM-Schlaf, weil in diesem Schlaf einfach der Muskeltonus erhöht ist. Die Kinder sind oft unruhig, bewegen sich, manche drehen sich ganz im Bett herum oder sie machen sogar Geräusche. Das passiert meist im Traumschlaf und da wird der Anteil im Laufe der Nacht immer größer. Und dieser Traumschlaf ist was ganz Wichtiges. Der ist vielleicht nicht ganz so erholsam wie der Tiefschlaf, aber dient der Verarbeitung des Erlebten vom Tag. In der Nacht durchlaufen die Menschen, okay, bei Kindern sind es vielleicht sogar manchmal noch mehr als 5 Schlafzyklen pro Nacht. Jeder Schlafzyklus dauert, ja, bei einem Baby vielleicht 1 Stunde, bei einem Erwachsenen 2 Stunden, bei Kindergartenkindern irgendwo dazwischen. Zwischen diesen Schlafzyklen, die eben aus Tief- und Traumschlaf bestehen, kommt es ganz kurz zu Wachphasen. Ja, das sind vielleicht 1, 2, 3 Minuten. Alle, die durchschlafen, können sich am nächsten Tag nicht daran erinnern. Die, die nicht durchschlafen, können sich daran erinnern. Und Kinder können manchmal noch nicht so zuverlässig durchschlafen und brauchen dann in diesen Schlafzyklen Pausen, also in diesen Zwischenräumen, brauchen sie eigentlich dieselbe Unterstützung, die sie am Abend beim Einschlafen brauchen. Ja, also das hängt eng zusammen, wie selbstständig oder mit Unterstützung ein Kind einschläft, macht auch, wie zuverlässig es in den ersten Jahren durchschläft. Das wird natürlich, je älter die Kinder sind, immer weniger wichtig. Also ich denke, die meisten Kinder zwischen 3 und 6 schlafen ja meistens schon durch. Es gibt Phasen, wo die noch nicht so durchschlafen können. Und woran das liegt, das schauen wir uns jetzt noch ein bisschen genauer an. Ja, von Anfang an schlafen Kinder nur selten durch. Und das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Kinder, die von Anfang an recht gut durchschlafen. Es gibt aber andere Kinder, die Jahre brauchen, um durchzuschlafen. Das liegt nicht immer daran oder eigentlich selten daran, dass die Eltern irgendetwas falsch machen, sondern das hat ganz viel mit Individualität zu tun. Ja, dass manche Kinder sich einfach schwerer tun, durchzuschlafen und viel mehr Unterstützung beim Einschlafen und damit auch beim Durchschlafen brauchen. Es hängt auch von der Gehirnreife ab. Ja, man kann sagen, ein kleines Baby schläft noch viel schwieriger durch allein als ein älteres Kind. Und man kann es auch bei Babys große Unterschiede sehen, auch bei Kindern, älteren Kindern noch große Unterschiede sehen. Es gibt einfach Kinder, die zuverlässiger durchschlafen und andere, die jahrelang immer wieder auch in der Nacht aufwachen. Natürlich ist es wichtig, eine gute Schlafsituation zu schaffen. Ja, es ist gut, wenn es dunkel ist. Es ist gut, wenn es still ist, es ist gut, wenn es Rituale gibt im Zusammenhang mit dem Schlafen, vor dem Einschlafen. Es ist gut, wenn der Schlafraum nicht zu warm ist, wenn er gut gelüftet ist. All diese Dinge spielen eine Rolle. Aber nicht nur die Dinge, die in der Nacht passieren, spielen eine Rolle, sondern auch die Reize oder die Aktivität in den Wachphasen. Ja, wenn ich als Kindergartenkind einen aufregenden Vormittag hatte und abgeholt werde und wir schnell im Messepark etwas essen gehen und dann noch einkaufen und zur Belohnung vielleicht noch, das ist jetzt extrem, ja, noch in die Spielefabrik, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die meisten Kinder danach nicht gut einschlafen oder vielleicht auch insgesamt unruhig durch die Nacht gehen, sehr groß. Ja, es gibt immer Kinder, denen das gar nichts ausmacht, aber es gibt Kinder, die sehr, sehr intensiv darauf reagieren. Der Schlaf ist etwas sehr Sensibles, das kennen wir Erwachsenen auch. Wenn ich am Tage Anspannung und Belastung habe, dann kann ich auch oft nicht gut einschlafen oder wache früh am Morgen auf oder habe Schlafunterbrechungen in der Nacht. Das geht Kindern auch so, es geht Kindern vielleicht auch noch viel mehr so. Im Alter zwischen 3 und 6 ist es meist nicht mehr so, dass die Kinder praktisch zu jedem Schlafzyklusende erwachen und da immer wieder neu in den Schlaf gebracht werden müssen, sondern sie wachen einfach irgendwann auf und brauchen Nähe. Ja, man sagt auch, im Alter zwischen 3 und 6 kommen wieder viel mehr Kinder in so phasenweise in das Bett ihrer Eltern, weil sie einfach durch Ereignisse am Tag, durch Anspannungen, ja, auch vielleicht atmosphärisch schwierige Phasen im Familienalltag, weil sie darauf reagieren und schwerer zur Ruhe kommen. Und das Durchschlafen hängt auch stark damit zusammen, welche Haltung wir als Eltern haben oder Sie als Eltern haben, was ist Ihnen wichtig im Zusammenhang mit Schlafen. Da kommen wir später auch noch genau. Ich sage jetzt nur die Stichworte. Ja, bin ich eine Mama, ein Papa, dem ganz viel Nähe wichtig ist? Ja, das heißt, ich möchte, dass mein Kind in totaler Geborgenheit einschläft, im Familienbett vielleicht. Ich sag mal, das ist so die eine Seite. Oder möchte ich schon dass mein Kind schon als Baby lernt, im eigenen Zimmer zu schlafen. Das wirkt sich stark darauf aus, wann ein Kind lernt, durchzuschlafen, jetzt mal abgesehen von den anderen Aspekten. Und ich möchte das auf gar keinen Fall bewerten, weil ich glaube, man muss das nicht bewerten. Es gibt ganz viel Normalität und ganz viele Dinge, die in Ordnung sind, aber es zeigt so diese Extreme zwischen einerseits ja Nähe und Geborgenheit und auf der anderen Seite Selbstständigkeit. Aus meiner Sicht ist beides wichtig. Da kommen wir aber auch noch ein bisschen näher drauf. Ja, es gibt viel Verunsicherung im Zusammenhang mit Schlaf. Ja, auch gerade weil Bindung ist in aller Munde. Ja, die Sorge oder Angst, dem Kind nicht genug Geborgenheit zu geben, ist riesengroß. Es gibt viele Menschen, die sich auch einmischen, ja, und sagen, du solltest das Kind so ins Bett bringen, wieso schläft es immer noch nicht durch, warum lässt du es nicht allein einschlafen, warum lässt du es allein einschlafen. Es gibt viele Ratgeber. Ich möchte jetzt mal 4 Sachen sagen, die aus meiner Sicht wichtig sind. Das eine ist, nur ein Kind, das allein einschlafen kann, kann auch mehr oder weniger zuverlässig durchschlafen. Das ist, je kleiner das Kind ist, umso mehr. Das heißt aus meiner Sicht nicht, dass das Kind in dem Sinne alleine einschläft, dass es nicht ganz viel Nähe gibt vorher, dass gekuschelt wird, dass das Kind so lange das braucht, bekommt, was es braucht, um sicher und zufrieden einzuschlafen, sondern es betrifft eigentlich diesen letzten Schlenker zum Einschlafen. Ja, dass das Kind erlebt, ich liege in meinem Bett und ich erlebe, dass ich dort allein liege, weil wenn es in der Situation wieder aufwacht in der Nacht, kann es einfacher selber wieder weiterschlafen, als es schläft in einer ganz anderen Situation ein, als es aufwacht allein in der Nacht. Ja, auch so im Elternbett einzuschlafen, ganz geborgen mit den Eltern dabei oder Mama oder Papa dabei und dann in der Nacht aufzuwachen alleine im Zimmer, weil es um ein Land getragen wurde, ist oft etwas, was den Kindern schwerfällt und eigentlich einen Schreck macht. Würde uns, glaube ich, auch so gehen, wenn wir woanders aufwachen, als wir einschlafen. Nächster Punkt, der ganz wichtig ist, kein Kind kann mehr schlafen, als es seinem persönlichen Schlafbedürfnis entspricht. Das ist was sehr Wichtiges, weil es gibt auch Märchen oder Vorstellungen darüber, wie viel ein Kind eigentlich schlafen muss, auch im Kindergartenalter. Zwischen 9 und 10 Stunden in 24 Stunden, denke ich, für ein 3- bis 6-jähriges Kind im Durchschnitt. Das heißt aber, Durchschnitt heißt, es gibt auch Kinder, die nur 8 Stunden schlafen und es gibt Kinder, die 12 Stunden schlafen in 24 Stunden. Und das ist wichtig zu berücksichtigen, weil wenn ein Kind vielleicht noch 2 Stunden Mittagsschlaf macht, dann bleiben für die Nacht noch mal 2 Stunden weniger über. Und wenn ich dann möchte, dass das Kind früh rechtzeitig ins Bett geht, morgens vielleicht nicht um 5 aufsteht, sondern erst um 7 oder um 6:30, dann geht sich das oft nicht aus. Dann kann es sein, dass es in der Nacht Wachphasen gibt oder eben das Kind steht früher auf oder es geht später ins Bett. Das ist genetisch bedingt. Manchmal passt auch sozusagen das geringe genetische Schlafbedürfnis des Kindes nicht so ganz gut mit dem der Eltern zusammen. Das habe ich selbst erlebt, als meine Kinder klein waren, dass mein großes Schlafbedürfnis mit dem eher geringeren der Kinder nicht so gut zusammengepasst hat. Und das kann manchmal schwierig sein für eine Zeit lang. Dann gibt es die sogenannten Nachteulen, die später ins Bett gehen und länger schlafen wollen. Dann gibt es die sogenannten Lerchen, die früher ins Bett gehen und auch früher wieder aufstehen. Das ist, wenn der Biorhythmus nicht ganz an diese 24 Stunden, auf diese 24 Stunden des Tagesrhythmus passt. Ja, und das sind genetische Dinge, die sind einfach individuell ein bisschen unterschiedlich. Daraus ergibt sich, jedes Kind sollte nur so viel Zeit im Bett verbringen, wie es auch schlafen kann. Und entscheidend ist nicht wirklich, wie viel ein Kind schläft, ob es jetzt 9 oder 10 Stunden schläft, sondern ob es in den Wachphasen auch zufrieden oder aktiv ist. Und damit Sie sich das ein bisschen besser vorstellen können oder vielleicht auch mal zu Hause ausprobieren, habe ich 2 Schlafprotokolle mit dazu gegeben. Die kann man dann hinterher auf der Homepage auch nochmal genauer anschauen. Das erste ist aus dem Kinderspital Zürich. Es ist schon ein paar Jahre alt. Das verwendet der Remo Largo, der den meisten von Ihnen etwas sagt, wahrscheinlich auch in seinem Buch Babyjahre. Da ist das hinten im Anhang drin. Das kann man sich rauskopieren. Ich benutze das total gerne in der Sprechstunde, weil es ganz einfach auszufüllen ist. Sie machen einfach dort den Strich, wo das Kind schläft. Wenn Sie das 14 Tage ausfüllen, alle Schlafstunden zusammenrechnen, durch 14 teilen, haben Sie ziemlich zuverlässig das Schlafbedürfnis Ihres Kindes in 24 Stunden berechnet. Und das andere gefällt mir auch sehr gut. Das ist von kindergesundheitinfo.de, also Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das habe ich aus dem Internet entnommen. Das ist ein bisschen differenzierter. Wenn Sie darüber nachdenken möchten, was alles so im Zusammenhang steht eigentlich mit dem Schlaf Ihres Kindes. Ja, wann wacht es morgens auf? Muss es geweckt werden? Wacht es selbstständig auf? Schläft es tagsüber noch? Ist es eigentlich gut drauf? Oder ist es oft ganz quengelig oder am Nachmittag schon so müde, dass es fast nicht mehr schafft? Wie ist es mit Aktivitäten vor dem Zubettgehen und so weiter? Dann könnte man das mal ausfüllen und einfach mal schauen, ob man ein bisschen versteht, wie die Schlafsituation des eigenen Kindes ist. Wie kann man nächtliches Durchschlafen fördern, ja, oder überhaupt einen guten Schlaf fördern? Regelmäßige Schlafenszeiten sind sehr wichtig, damit sich der Biorhythmus darauf einstellen kann. Regelmäßig heißt für mich, ideal wäre nicht mehr als 20 Minuten auf und ab, ja, dass man nicht viel mehr als eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde maximal pro Abend Unterschiede haben. Das geht natürlich nicht immer und Ausnahmen sind natürlich immer okay. Aber wenn Sie mal darüber nachdenken, wie sehr viele Kinder auf die Zeitumstellung reagieren und wie viele Tage das eigentlich dauert, bis sie sich angepasst haben an die neue Schlafenszeit, dann wissen Sie, was ich meine. Ja? Wichtig sind aus meiner Sicht auch regelmäßige Abendrituale vor dem Zubettgehen. Eigentlich schon in der zweiten Hälfte vom ersten Lebensjahr ist es so, dass die Kinder schon Erinnerungen haben oder Erwartungen entwickeln, so was so Rhythmen und Regelmäßigkeiten angeht. Und wenn sie ein schönes, regelmäßiges Abendritual haben, dann bereitet das Kind eigentlich schon aufs Schlafengehen vor. Ja, und egal was sie tun, tun sie etwas, was sie selber gerne tun. Ja, ob sie singen, Geschichten vorlesen, sich selber Geschichten ausdenken, beten, ja, was immer sie tun, es sollte, oder eine Massage dem Kind noch geben, es sollte ruhig und beruhigend sein und den Tag ausklingen lassen. Was auch ein schönes Ritual ist, ist, sich die Erlebnisse des Tages erzählen zu lassen. Manchmal tut es auch gut, wenn das Kind nochmal erzählen kann, was am Tag so war, vielleicht kommt es nochmal drauf, auch etwas zu erzählen, wo es Unterstützung braucht, eine Lösung zu finden, vielleicht in einem Konflikt mit einem anderen Kind oder es denkt schon an etwas was den nächsten Tag passieren wird. Und das zu teilen und auch zu wissen, Mama, Papa, Oma, wer auch immer das Kind an dem Tag ins Bett bringt, teilt das und hilft es für den Abend abzulegen, ja, und es den nächsten Tag wieder, sich am nächsten Tag weiter damit zu beschäftigen. Aufregung ist Gift fürs Einschlafen. Manchmal erzählen Eltern, das ist am Abend, und das hängt natürlich auch mit den Arbeitssituationen zusammen, oder? Wann kommt einer der Eltern heim, wann kommt Mama heim, wann ja, gibt es vielleicht auch Schichtarbeiten, wo jede Woche auch, wo das wieder anders ist, wo man schauen muss, dass der Alltagsrhythmus sozusagen sich alle 2, 3 Wochen wieder abwechselt. Das ist etwas, was, glaube ich, in manchen Familien auch für Herausforderungen sorgt, trotzdem so eine Regelmäßigkeit zu haben, dass das Kind in Ruhe zur Ruhe kommen kann. Manchmal ist es so, Mama ist schon am Vorlesen und dann kommt der Papa heim und alle freuen sich riesig und dann gibt es nochmal einen Trubel und es wird nochmal getobt. Wenn es irgendwie möglich ist, das umzudrehen, hilft das manchen Kindern, besser zur Ruhe zu kommen und nicht vielleicht eine halbe Stunde später einzuschlafen. Für Kinder, die besonders schwer zur Ruhe kommen, gibt es spezielle Entspannungsübungen. Ich denke, da ist das Internet auch voll von Ideen. Ich kenne viele, in vielen Familien gibt es diese Toni-Boxen, da gibt es, glaube ich, auch Möglichkeiten, ja, entspannende Musik oder Geschichten zu haben. Informieren Sie sich über Massagen. Manchmal reichen kurze Rituale von wenigen Minuten, die immer wiederholt dem Kind einfach ganz viel Sicherheit geben, weil das einfach dann zum Abendritual dazugehört. Ja, Medienkonsum zu reduzieren, ist nicht nur im Zusammenhang mit dem Schlafen wichtig, sondern insgesamt, aber natürlich auch im Zusammenhang oder direkt vor dem Schlafen. Ich finde, ein Handy, ein Tablet und ähnliche Geräte haben im Schlafzimmer nicht zu suchen und schon gar nicht im Kinderzimmer. Geborgenheit tagsüber fördert auch Geborgenheit nachts. Das heißt, wenn es tagsüber Phasen gibt, wo man Zeit hat zum Kuscheln, zum mal in die Ruhe zu kommen, so gemütlich zu haben, dann fördert das auch die Geborgenheit nachts. Sie kennen es wahrscheinlich von den andersrum Situationen, wenn ein Tag sehr, sehr umtriebig, sehr stressig war, dann ist es auch schwierig, abends zur Ruhe zu kommen oder dann kann es auch sein, dass es eine unruhige Nacht gibt. Sorgen Sie für viel Bewegung tagsüber, frische Luft, oder dass Ihr Kind auch geistige Anregungen bekommt. Eistee oder Cola, also anregende Getränke, sollten ja möglichst super selten bis gar nicht und schon gar nicht vor dem Schlafen den kleinen Kindern angeboten werden. Und vermeiden Sie auch schwere Mahlzeiten direkt vor dem Schlafen. Gehen jetzt auch mal so ganz plakativ, Kässpätzle eine Viertelstunde vor dem Schlafen. Tut dem Schlaf nicht gut. Die Verdauung belastet den Körper. Und der Schlaf wird unruhiger. Und was ich auch sehr wichtig finde, geben Sie Ihrem Kind niemals auf eigene Faust Schlafmittel. Sollte es Phasen geben, in denen Ihre Kinder mal ganz schlecht schlafen und sie sich auch keinen Rat mehr wissen, weil das Einschlafen so schwierig ist oder weil es auch in der Nacht immer wieder Wachphasen gibt, ja, und Sie selber merken, wie erschöpft Sie alle schon sind, wenden Sie sich an Ihren Kinderarzt. Der hat viele Ideen und Tipps, was er Ihnen sagen kann, was Sie probieren können. Der kann Sie auch weiterverweisen an, ja, eine Beratung und wird nur im alleräußersten Notfall Schlafmittel verwenden. Das ist auch etwas, in unserer Beratung haben wir ja viele Familien mit Kindern, die schwer einschlafen, lange brauchen, bis sie durchschlafen, aus ganz verschiedenen Gründen. Ich kann es an einer Hand abzählen in den letzten 10, 12 Jahren. Dass Kinderärzte Schlafmittel verschrieben haben. Nur so, das als Relation zu sehen. Nur ganz kurz, mir hat das Bild gut gefallen im Zusammenhang mit Schlafen, weil ich immer wieder erlebe und dasselbe auch kenne, dass man im Zusammenhang mit Schlaf oft verunsichert ist. Ja, es gibt so viele Tipps und eigentlich hat man das Gefühl, alle anderen Kinder schlafen durch, nur mein eigenes nicht. Und das führt oft, dass man so wie auf so einem Drahtseil steht und ein bisschen verunsichert ist, was soll ich denn jetzt tun? Braucht es eigentlich mehr Nähe? Braucht es mehr Konsequenz? Wo stehen wir da eigentlich? Oder? Und ich glaube, je stabiler man als Eltern steht, was heißt, je mehr ich eigentlich auf meine eigene Intuition auch achte und die Dinge so tue, wie ich denke als Vater, als Mutter, das ist was für unsere Familie gut ist. desto sicherer stehe ich auch auf so einem Drahtseil. Ja, was sind eigentlich so Gründe für nächtliche Störungen und für die Suche der Kinder nach Nähe in dem Alter zwischen so 3 und 6? Ein großer Punkt ist sicher die zunehmende Selbstständigkeit und Autonomieentwicklung der Kinder. Die Kinder sind ja jetzt immer mehr auch außerhalb. Sie gehen in den Kindergarten, haben sich an andere Betreuungspersonen gewöhnt, müssen schaffen, über mehrere Stunden auch getrennt zu sein von den Eltern. Auch im Alltag suchen sie immer mehr ihre eigenen Entscheidungen, was auch zu Konflikten führt. Ja, wahrscheinlich kennt jede von ihnen, ja, Wutanfälle und Eskalation, sagen wir mal, im Alltag, gerade wenn es ein bisschen stressig ist. Und dieses jetzt auch ab und zu erleben von Dinge selber schaffen müssen, aber auch Konflikte erleben mit der Mama, mit dem Papa, führt das auch oft dazu, dass die Kinder in der Nacht mehr Nähe suchen, auch um das wieder auszugleichen, ja, auch um wieder in die Nähe zu kommen. Und das Wutanfälle oder so Autonomiekonflikte finden ja oft in Phasen statt, dass man so das Gefühl hat, gibt mal ein paar Wochen, da ist das wirklich intensiv und dann wird es wieder besser. Oft sind die schlechten Nächte zur gleichen Zeit wie die schwierigen Tage. Es ist auch die Zeit, wo es normal ist, was sagen normal, in einem gewissen Ausmaß ist es ist auch entwicklungsbedingt, dass Ängste vom Alleinsein und Trennungsängste entstehen. Man sagt, es ist physiologisch oder entwicklungsbedingt, das Alter, wo Kinder Trennungsängste haben, auch natürlich, weil sie zunehmend Erfahrung machen mit Getrenntsein von den Eltern oder merken, dass es von ihnen erwartet wird. Diese Ängste können natürlich auch am Abend beim Einschlafen und oder in der Nacht auftreten. Andere auch entwicklungsbedingte Ängste sind die Ängste vor Fantasiegestalten. Ja, die Kinder sind eigentlich in einer ganz schönen Entwicklungsphase, nämlich dieser magischen Phase, wo alles um sie herum lebt, wo sie in Rollen schlüpfen, wo sie sich verkleiden, wo sie Geschichten erfinden, wo man ihnen zuschauen kann, wie sie ganze Welten aufbauen. Und das ist sehr wichtig, weil es ihnen hilft, auch das, was sie am Tag so erleben, in der Fantasie zu verarbeiten. Leider ist es so, wenn es Belastungen gibt, auch manchmal einfach aufgrund von Entwicklungen, manchmal auch aufgrund von zu vielen Reizen, kommen diese Fantasiegestalten auch gerne am Abend ins Kinderzimmer in Form von Monstern, wilden Tieren oder in der Nacht tauchen sie in Albträumen auf. Das ist in einem gewissen Maß normal, ja, fantasievolle Kinder, auch Kinder, die sich vielleicht früher schon schwer getan haben mit Durchschlafen, haben das öfter, aber in einem großen Rahmen ist das normal. Ja, wenn es Überhand nimmt, dann kann man auch mal den Kinderarzt fragen oder jemand anderen fragen, wie damit umgehen. Ja, auch so Umgebungsveränderungen. Ja, wenn ein Geschwisterchen geboren wird, wenn man umzieht, wenn man einen Kindergarten startet, wenn man nach einer langen Pause wieder in den Kindergarten startet, vielleicht mit einer neuen Betreuerin, mit anderen Kindern. Natürlich auch so gravierendere Veränderungen in der Familie wie Trennung der Eltern oder Erkrankung. Ja, das sind alles Dinge, die Kinder auch belasten, auch wenn sie selber noch nicht darüber reden. Vielleicht auch manche Dinge, wo man denkt, das kriegen die Kinder gar nicht mit. Im Schlaf werden sie merken, ob die Kinder das mitbekommen. Ja, auch wenn Kinder selber krank sind, größere Entwicklungssprünge machen, das kann nächtliche Störungen machen. Zwei Dinge möchte ich noch kurz ansprechen, den Pavor Nocturnus, den sogenannten Nachtschreck. Das ist etwas, was manche von Ihnen wahrscheinlich auch kennen. Das tritt meist in den ersten 1 bis 3 Stunden des Nachtschlafes aus einer Tiefschlafphase heraus. Die Kinder schreien, gell? Man gerät selbst in Panik, wenn man das mal miterlebt hat. Aber die Kinder sind gar nicht richtig wach. Manchmal haben sie die Augen zu, manchmal machen sie leicht geöffnete Augen, schauen aber durch sie hindurch und sind ganz schwer weckbar. Da hilft am besten entweder einen starken Reiz wie Licht an, Fenster auf, ja, das Kind vielleicht auch in einen anderen Raum bringen, wenn es das zulässt. Es gibt aber auch Eltern, die sagen, besser ist ruhig daneben sitzen, ruhig aufs Kind einreden, ganz und es auf diese Art beruhigen. Das muss man ausprobieren ein bisschen. Fühlt sich furchtbar an, ist aber nichts Gefährliches. Albträume treten eher in der zweiten Nachthälfte aus dem REM-Schlaf heraus auf Und wenn ein Kind aus einem Albtraum erwacht, ist es erfüllt von all den Gefühlen, die es erlebt hat aus diesem Traum heraus und braucht sicher eine Weile Nähe und Geborgenheit, bis es sich wieder beruhigt hat. Aus meiner Sicht ist fürs Einschlafen im Kindergarten- und Vorschulalter beides wichtig. Geborgenheit und Selbstständigkeit. Und zwar von beidem möglichst viel, sage ich mal. Ja, das Geborgenheit und Nähe, eine gute Bindung ist für die Entwicklung fundamental. Ja, das ist die Basis, auf dem das Kind steht. Aber wenn ein Kind im Laufe der Jahre lernt, nicht, ja, nach viel Geborgenheit auch sicher und zufrieden allein im eigenen Bett einzuschlafen, dann ist das etwas, das das Kind Selbstwirksamkeit erleben lässt, was es stolz macht und was super ist, wenn es in nächster Zeit das auch nutzen kann, um später vielleicht auch mal auswärts zu schlafen. Kinder sind sehr unterschiedlich darin, wann sie das können. Und Eltern haben sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, wann sie das auch von ihren Kindern erwarten. Und die Kunst besteht aus meiner Sicht darin, so den eigenen Weg in der Familie zu finden, der für alle passt, ja, und dem Kind zutraut, was es kann, aber es auch nicht überfordert. Und das kann in der einen Familie mehr Selbstständigkeit sein und in der anderen Familie mehr Geborgenheit. Und das ist in Ordnung, wenn es so ist und wenn sie alle damit wohlfühlen. Ja, vieles am Schlafverhalten ist allerdings auch Gewohnheit. Zum Beispiel, wenn ein Kind länger jetzt oder ein paar Tage krank war, hohes Fieber hatte, bei ihnen im Bett geschlafen hat, obwohl es vorher schon zuverlässig im eigenen Zimmer geschlafen hat, dann merken sie irgendwann, jetzt passt es für sie nicht mehr und jetzt ist vielleicht auch wieder wichtig zu sehen, dass sich da eine Gewohnheit eingeschliffen hat, dass nicht mehr so die Notwendigkeit ist und dann überdenken sie mal, ob sie das vielleicht schrittweise wieder verändern können. Ich fand das Bild vom Gigagampfer war ganz schön, ja, um auch so dieses Verhältnis zwischen Geborgenheit und Selbstständigkeit zu zeigen. Rahmenbedingungen lassen wir weg. Das haben wir eh fast alles schon besprochen. Das werden Sie dann auch nochmal auf der Homepage finden. Und vielleicht als letzte Punkte noch, ja, auch wenn, falls ja auch einige Kindergartenpädagoginnen dabei sind, beziehungsweise wenn Ihr Kind manchmal auch im Kindergarten einen Mittagsschlaf oder eine Mittagsruhe macht, ist mir wichtig noch zu sagen, dass jedes Einschlafen außerhalb von zu Hause für die Kinder sehr viel Vertrauen fordert, vor allem wenn die vertrauten Bezugspersonen nicht dabei sind. Es ist ungewohnt für die meisten Kinder mit anderen Kindern in einem Raum zu schlafen und zur Ruhe zu kommen. Und wenn man was Vertrautes von daheim dabei hat, dann erleichtert es das Einschlafen. Es braucht auch im Kindergarten Rituale, am besten eine vertraute Person, die beim Einschlafen hilft. Das war das, was ich jetzt vorbereitet hatte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich werde jetzt mal die Aufzeichnung stoppen. Ja, ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und freue mich sehr, dass so viele zugehört haben. Ich hoffe, Sie können ein bisschen was mitnehmen.